Ja, wir sind,
kennst du das, Flori? Wir sind in der Predigtreihe Verwurzelt sein und ich möchte heute nicht nur über diesen, weiß jemand, was das ist, vielleicht die Jüngeren, Flori weiß es. Fidget Spinner. Das war jetzt schon lange wieder out, aber das war eine Zeit lang ein Hype. Das ist viral gegangen, sagt man so, schön auf Neudeutsch. Und ja, wurde in Massen verkauft und auf dem Schulhof sei es, also ich habe es jetzt nicht so oft erlebt, aber sei es der letzte Schrei gewesen, das konnten wir irgendwie so drehen und ist einfach super, also für die Jugendlichen. Ich weiß nicht, wie es euch so ging, aber in meiner Jugend gab es auch so Sachen. Damals gab es Pokémon-Karten und bei den Mädels gab es die Diddle-Blöcke. Die hat man immer gesammelt wie wild und hatte viel zu viel Papier, viel zu teuer waren die auch, aber auf jeden Fall hat es jeder gesammelt. Und so gibt es immer wieder so Hypes. Also bei den Jugendlichen sieht man das ja, oder bei den Kindern sieht man das ganz krass. Wenn da irgendwas inne ist, dann muss man das haben und die geben nicht nach, bis man es dann endlich dann doch kauft, als Eltern, glaube ich. Und genau, und es entwickelt sich so ein Hype oder so ein etwas, was viral geht. Und das ist, denke ich, in dieser heutigen Zeit im Internet auch so, wenn irgendwie das so ist es ja bei vielen Influencer, die werden nur so bekannt, weil das eben Leute immer weiter sagen und weitergeben und sich da viele Leute anschließen auch. Und ein weiteres Beispiel dafür, wie auch etwas viral gegangen ist, ist so ein Film, ihr kennt bestimmt den Film Forrest Gump. Und da ist es so, dass die erfundene Person Forrest Gump macht eine Lebenskrise durch und dann fängt er auf einmal mitten am Mittag los zu laufen. Genau. Er lief einfach los, Tag und Nacht, ohne ein bestimmtes Ziel. Und bald drauf, viele hundert Kilometer später, sind dann irgendwelche Leute auf ihn aufmerksam geworden und haben das irgendwie toll gefunden, dass er gelaufen ist und sind dann auch dem nachgelaufen, sind ihm hinterher gerannt. Und als man Forrest Gump gefragt hat, warum er das macht, sagt er einfach, ja, ich laufe halt einfach. Und nach 3 Jahren, 2 Monaten, heißt es in diesem Film, sind schon viele hunderte Menschen hinter ihm hergerannt, stoppt er auf einmal und sagt diesen Satz, ganz gespannt, hören alle zu, ich bin ziemlich müde, ich gehe jetzt nach Hause. Und was möchte ich damit sagen? Der Mensch ist, glaube ich, einfach anfällig dafür, einem Hype oder bestimmten Personen, auch Berühmtheiten, egal, Leuten, die berühmt sind, einfach nachzulaufen, auch wenn man vielleicht das manchmal gar nicht merkt oder gar nicht weiß, warum man manchen Leuten vielleicht hinterherläuft. Und wir möchten es, oder ich möchte heute auch über dieses Hinterherlaufen, so sagt es Jesus selber, oder ihm nachfolgen, predigen, aber bei Jesus ist es natürlich ganz anderes, wie bei Forrest Gump oder bei diesen ganzen Hype-Dingen, wo man gar nicht weiß, warum man diesen Dingen eigentlich nachläuft. Nein, bei ihm ist die Wahrheit zu finden, bei ihm ist das ewige Leben zu finden und deshalb sollen wir ihm nachfolgen. Und ich möchte, wie gesagt, über dieses Predigtthema heute predigen, was bedeutet eigentlich Jüngerschaft, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Und ich denke, das sind diese Passagen der Nachfolge sind so Bibeltexte, die wir wahrscheinlich schon zigmal gelesen haben. Aber ich möchte sie mit uns nochmal 1, 2 Stellen lesen und einfach ganz aufmerksam sein, was da eigentlich drin vorkommt. Matthäus 8, Vers 19 zum Beispiel eine Bibelstelle, also diese Berufungsgeschichten oder diese Stelle, sind ja ganz zentrale Stellen in den Evangelien und kommen dann immer wie viele zentrale Sachen, wie die Kreuzigung oder wie die Taufe oder andere Sachen, kommen ja in mehreren Evangelien vor und das eben die Berufungsgeschichte in Matthäus 8 oder eine Berufungsgeschichte. Da kam ein Gesetzeslehrer zu ihm und sagte, Lehrer, ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Ein anderer, einer von den Jüngern, sagte zu Jesus, Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sagt zu ihm, komm, folge mir, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Und wie gesagt, haben wir wahrscheinlich schon viele diesen oder oftmals diesen Bibeltext gelesen und gehört. Aber was geht euch so durch den Kopf, wenn ihr diesen Bibeltext lest? Also ich finde den sehr herausfordernd. Zwei Personen möchten Jesus nachfolgen. Ein Gesetzeslehrer, der wahrscheinlich aus gutem Hause kommt, hohes Ansehen genießt. Und eben eine zweite Person, dessen Vater vor kurzem gestorben ist. Und beides Mal hat Jesus unbequeme Nachrichten für die beiden. Beim ersten ist vielleicht aus unserer oder meiner Sicht jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem sagt er diesem Gesetzeslehrer, ja, du kannst mir gerne nachfolgen, aber ein Dach über dem Kopf und Wohlstand vor allem wirst du bei mir nicht haben. Das musste dir klar sein. Und eben noch ein Stück radikaler ist Jesus zu der Person mit dem verstorbenen Vater. Er sagt in gewisser Weise, lass die Toten ihre Toten begraben und folge mir jetzt nach. Also radikaler geht es eigentlich nicht. Er sagt eigentlich, lass alles stehen und liegen und kümmere dich nicht um die Beerdigung deines Vaters, denn es gibt etwas Dringlicheres. Es gibt das Reich Gottes. Und das Interessante ist, dass es so eine ähnliche Bibelstelle auch im Alten Testament gibt. Weiß jemand, wo die steht vielleicht? Oder in welchem Zusammenhang? In 1. Könige, die Berufungsgeschichte von Elisa, also wo Elia den Nachfolger oder seine Nachfolger Elisa beruft. Und ich finde, da gibt es echt eine große Parallele. 1. Könige 19, Abvers 19. Als Elia vom Berg Horeb zurückkam, traf er Elisa, den Sohn Schaphats, beim Pflügen. 11 Knechte mit je einem Rindergespann gingen vor ihm her. Er selbst führte das 12. Gespann. Im Vorbeigehen warf Elia ihm seinen Prophetenmantel über. Das war sozusagen das Zeichen, dass er sein Jünger werden sollte. Sofort verließ Elisa sein Gespann, lief Elia nach und sagte zu ihm, lass mich noch meinen Vater und meiner Mutter zum Abschied küssen, dann folge ich dir. Geh nur, sagte Elia, aber vergiss nicht, was ich mit dir gemacht habe. Danach nahm Elisa die beiden Rinder seines Gespanns und schlachtete sie. Mit dem Holz des Jochs machte er ein Feuer, kochte das Fleisch und gab es seinen Leuten als Abschiedsmahl. Dann ging er mit Elia und wurde sein Diener. Das ist diese Berufungsgeschichte von Elisa. Und ziemlich sicher, denke ich, kannte Jesus diese Bibelstelle natürlich. Und ich glaube auch, er hat es in diesem Zusammenhang diesem Vater auch gesagt. Er hat diesem Mann, dessen Vater gestorben ist, das gesagt. Jesus nachzufolgen ist dringlicher und ist wichtiger als die Dinge, die wir aus dem Alten Testament kennen. Also er geht einfach nochmal eine Stufe radikaler vor wie die Geschichten im Alten Testament und hat bestimmt diese Geschichte im Kopf gehabt, als er das zu diesem Vater sagte. Und dieses Prinzip zieht sich durch das ganze Neue Testament. In der Bergpredigt geht es darum, dass das neue Gesetz, Jesus nachzufolgen, ihm treu zu sein und seine Gebote sozusagen zu erfüllen, ist schwieriger in gewisser Weise wie das Alte Testament. Er setzt immer wieder eine Schippe drauf. Er sagt, reiß lieber dein Auge aus, bevor es dich zum Ehebruch verführt. Liebe deine Feinde. Rede nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und die Jünger sagen am Schluss, ja, wie kann man das überhaupt erfüllen alles? Und das ist alles eine viel, viel höhere Messlatte als die Gesetze von Mose. Auch wenn die Gesetze von Mose Bücher füllen, das sind ja hunderte Seiten. Und trotzdem ist das Gesetz von Jesus schwieriger einzuhalten, weil es das Gesetz der Liebe ist. Und wenn ihr mich fragen würdet, was die schwersten Bibelverse in der Bibel sind, dann ist es nicht Hesekiel oder sowas, wo man vielleicht mal gar nichts dran versteht, oder auch Offenbarung oder irgendwelche anderen alttestamentlichen Stellen oder schwierig theologische Texte, vielleicht auch von Paulus. Ich denke, die schwierigsten Texte sind einfach die Bergpredigt und sind die verschiedenen Gleichnisse von Jesus und sind einfach diese Bibelstellen, wo Jesus unterwegs ist. Das ist herausfordernder wie nichts anderes in der Bibel. Da lernen wir den wahren Charakter von Jesus kennen und die Persönlichkeit von Jesus. Und dort lesen wir auch, was es bedeutet, einfach ein Leben mit Jesus zu leben. Zum Beispiel in Bezug auf Geld und Reichtum lesen wir in Markus 10 auch eine andere Berufungsgeschichte davon, dass ein Reicher zu Jesus kommt, ihm nachfolgen möchte Und Jesus sagte ihm, ja, dann verkauf alles und gib es den Armen. Und da sagte der Mann, ja, das ist zu viel und geht weg. Und er sagte bestimmt nicht zu jedem Menschen, aber zu dieser Person, der so viel hatte, war das genau das Richtige, um zu schauen, ob er bereit ist für die Nachfolge. Und Jesus nachfolgen, alles stehen und liegen zu lassen, das begegnet uns immer wieder in der Bibel. Und Jesus sagt sogar, wir sollen ihn und die Nachfolge sogar über die eigene Familie stellen. Lukas 14. Wer sich mir anschließen will, muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen. Ebenso mit Frauen und Kindern, mit Brüdern und Schwestern. Er muss bereit sein, sogar das eigene Leben aufzugeben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Also bereit sein. Man muss nicht im Voraus gleich alles stehen und liegen lassen. Aber wenn es drauf ankommt, soll Jesus an erster Stelle stehen. Und jetzt haben wir viele Bibelstellen über Jesus Nachfolgen gelesen. Und wie gesagt, ist die Messlatte extrem hochgestellt. Und vielleicht ist es auch ein bisschen frustrierend, wenn wir das alles lesen. Und man denkt sich, ja, wie soll das gehen? Oder wenn man sich selber vielleicht anguckt, ja, ich bin da weit weg davon, von dieser Idee der Nachfolge von Jesus. Aber genau das ist es ja. Er möchte uns helfen, in dieser Nachfolge zu wachsen. Und ich habe vor kurzem einen interessanten Vergleich zum Thema Nachfolge gehört, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Jesus möchte uns herausfordern. Er möchte mit diesen Bibelstellen, dass wir einfach unser Leben ändern. Nicht so wie bisher leben. Für den einen bedeutet alles zu verkaufen, für den anderen bedeutet es sogar seine Brüder oder Geschwister dann die Beerdigung machen zu lassen. Für den anderen bedeutet es, einfach alles stehen und liegen zu lassen. Er möchte, dass wir unser Leben verändern und für jeden bedeutet es etwas anderes. Und wie gesagt, gibt es dieses Beispiel der Wildpferde. Bei Wildpferden ist es so, habe ich gelesen oder habe ich in einer anderen Predigt gehört, dass wenn man Pferde zähmt, dann ist es herausfordernd am Anfang, also so Wildpferde, ist der erste Schritt eigentlich frontal auf sie zuzugehen. Nicht ganz frontal, sondern so ein bisschen zeitlich und erstmal ja, sie so herauszufordern. Und genauso möchte uns auch Jesus aus unserer Komfortzone, aus unserem normalen Leben herauslocken, um für ihn all in zu gehen. Also alles auf eine Karte zu setzen, zu sagen, ja, ich bin bereit, dir nachzufolgen. Und eben diese Herausforderung als erster Schritt. Und der zweite Schritt darf aber nicht vergessen werden, weil sonst kommt vielleicht der Frust und wir denken, ja, das ist alles gar nicht möglich, diese radikale Nachfolge. Wenn das Pferd es zulässt irgendwann, dann darf man sich oder dann stellt sich das Pferd eher quer, seitlich und dann zeigt dieses Tier eben die verletzliche Seite, die für Raubtiere eigentlich, also bei Raubtieren ist das Pferd einfach immer mit dem Kopf frontal, damit eben die Raubtiere es nicht angreifen können oder schwieriger angreifen können. Aber wenn es dann mit der Zeit die Verbindung stimmt oder die Beziehung aufgebaut ist, dann dreht sich das Tier und der Dressierer darf an die Seite des Pferds kommen und dann vielleicht auch aufsatteln oder wie auch immer. Und genau das dürfen wir bei Jesus auch nicht vergessen. Er fordert uns zwar heraus, er fordert uns frontal heraus für unser Leben, aber er zeigt uns auch die nahbare Seite. Er ist nicht jemand, der immer auf Konfrontation bleibt und sagt, ja, du musst die ganze Zeit nur für mich alles geben, sondern er zeigt uns auch die nahbare Seite. Und so sagt er genauso, und das ist genauso wichtig, auch in Bezug auf einer Bibelstelle zum Thema Nachfolge, kommt her, zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Also das sagt er vor allem in Bezug auf die Gesetzestexte, dass die Gesetzestexte die Leute eigentlich knechten. Und jetzt sagt er, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Davor ging es darum, dass man sein Kreuz tragen soll und ihm nachfolgen soll. Es hört sich nach einer schweren Last an, aber auf der gleichen Seite ist es eben keine Last, wenn Jesus mit uns unterwegs ist. Und auch das bedeutet Jüngerschaft. Nicht herausgefordert sein, bis uns diese Last oder dieser Auftrag uns so erdrückt, sondern einfach beim Friedefürst auch aufzutanken, von ihm zu lernen, bei ihm Ruhe zu finden. Und diese zwei Dinge dürfen wir immer wieder lernen. Manchmal gibt es eben Dinge und Zeiten, wo uns Jesus herausfordert und er wirklich will, ja, jetzt geh mal einen Schritt weiter. Du hast eigentlich schon lang das gelernt haben sollen oder dieses Problem oder diese Schuld sollte eigentlich oder diese Verhaltensweise sollte eigentlich schon lange hinter dir liegen und möchte uns herausfordern. Auf der anderen Seite ist es aber auch dieses Mitnehmen an der Seite und eben unseren Alltag, unsere Dinge, die wir uns einfach beschäftigen den Tag über, dass er mittendrin ist und weiß, dass er uns eine leichte Last geben möchte. Auf Griechisch bedeutet Jünger Mathetes. Und eigentlich heißt es besser übersetzt, eigentlich Lernender oder Schüler. Am besten, wenn man eigentlich Jünger liest, dann ist es eigentlich besser als Schüler. Denn für Jesus, für die Schüler war ja eigentlich Jesus eigentlich ein Rabbi, also ein Gelehrter. Und es gibt eigentlich drei Arten, wie man Menschen etwas beibringen kann. Die erste ist dieses Klassenzimmerlernen, indem man eben frontal etwas von einer Person beigebracht bekommt. Das zweite ist das Ausbildungslernen, dass jemand was vormacht und die Schüler machen nach oder die Ausbilder, die Azubis machen nach. Und das dritte ist das Eintauchen in eine Kultur, in eine Weltanschauung. Das kann die Schule niemals leisten und soll sie auch nicht. Und auch wir, das Einzige, wo es das bei uns noch so gibt, ist in der Familie. Dieses Eintauchen in eine Kultur, in einen Lebensstil sozusagen. Kleinkinder entdecken die Welt auf ihre Art und Weise und lernen in den ersten Lebensjahren mehr als wahrscheinlich im ganzen restlichen Leben. Und wie machen sie das? Nicht, indem sie hinsitzen wie in der Schule und mal irgendwas beibringen, sondern einfach mitleben, Tag und Nacht. Und sowas bei den Jüngern ja auch. Und Kinder wissen eigentlich gar nicht, dass sie gerade lernen. Die lernen einfach die Sprache, weil sie zuhören und einfach, weil sie nachreden. Und sie lernen Verhaltensweisen, weil sie das intuitiv einfach bei uns mitbekommen. Sie lernen gute Dinge, Danke zu sagen, aber sie lernen auch schlechte Dinge, wenn man vielleicht mal an die Decke geht oder solche Sachen, weil sie einfach Tag und Nacht uns erleben und uns alles nachmachen. Und diese Art des Lernens war das, was Jesus bei den Jüngern von ihnen gefordert hat, dass sie eben Tag und Nacht mitkommen und eben keinen richtigen Platz zum Schlafen haben, keine Heimat haben, sondern immer mit ihm unterwegs sein werden. Und auch für uns gilt dieses Lernen Tag und Nacht. Er ist zwar nicht sichtbar neben uns, aber trotzdem in uns, lebend und neben uns und um uns herum. Und wir dürfen mit ihm alle Entscheidungen des Lebens treffen, ihn mit einbeziehen in unser gesamtes Leben. Und das ist so wichtig, das kontinuierliche und ausdauernde Leben mit Jesus. In Römer 12 wird es nochmal so richtig zusammengefasst, was es eigentlich heißt. Römer 12, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht mehr länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und genau das bedeutet auch Jüngerschaft in diesem Bibelvers. Sein Leben eben nicht mehr an unsere Maßstäbe, wie wir es für richtig halten, zu stellen und auch nicht an den Maßstäben dieser Welt auszurichten, sondern diese Gottesdienstkultur zu leben. Und Gottesdienst bedeutet in diesem Fall eben nicht dieser anderthalbstündige Gottesdienst jeden Sonntag, sondern indem wir Gott an jedem Tag und in jeder Minute Gott die Ehre geben, ihn mit einbeziehen in alles, was uns bewegt und dadurch Gottesdienst leben. Und dann wird diese extrem hohe Messlatte der Nachfolge, die uns vielleicht auch manchmal wirklich, ja, vielleicht erschlägt oder erdrückt, dann etwas ganz Natürliches, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Nichts Bedrohliches, weil die Last Jesu leicht ist, sondern etwas, was einfach gut uns tut, weil wir wie die Kinder werden, ihm nachzufolgen, ihm alles nachzumachen, aus dem Wort zu lernen und es einfach zu übernehmen und auch im Alltag von ihm zu lernen, auf das Wirken des Heiligen Geistes hören, was er uns auch zu sagen hat, wie er uns verändern will. Und das bedeutet Nachfolge, dieses 24/7 jeden Tag und Tag und Nacht einfach ihm zu folgen. Und ich wünsche uns, dass wir da noch mehr drin wachsen, dass es nicht eine Pflicht für uns ist, etwas, was uns, wie gesagt, erdrückt, sondern etwas, was ganz schön ist und wo wir einfach mit Jesus unterwegs sein können. Lasst mich noch beten. Danke, Jesus, dass wir dir nachfolgen dürfen, Herr. Und es ist nicht etwas, was so ein Hype ist, sondern es besteht schon mehr als 2000 Jahre, wo Menschen ihr ganzes Leben für dich opfern und dir folgen möchten. Und wir möchten das auch, Herr, weil wir erkannt haben, dass du die Wahrheit bist. Und hilf uns auf diesem Weg und hilf uns in dieser schwierigen Zeit auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, die Entscheidung mit dir zu treffen und dich in unser gesamtes Leben mit einzubeziehen. Danke, dass wir dir auch nahe kommen dürfen und dass du nicht immer herausfordernd bist und noch dass wir unser Leben noch mehr verändern sollen, sondern dass wir einfach auch bei dir ausruhen dürfen. Dafür danke ich dir. Und hilf uns, immer wieder auch zu dieser Ruhe zu kommen und bei dir aufzutanken. Vielen Dank, Vater. Amen.